Heute blicken wir auf ein Thema, das die Finanzmärkte schon vor einem Vierteljahrhundert elektrisiert hat und auch im Juni 2026 in Atem hält. Megabörsengänge, sogenannte IPOs. Das jüngste Ereignis war der Börsengang von Elon Musks SpaceX. Doch was passiert eigentlich genau bei so einem Börsengang hinter den Kulissen? Wie ist der SpaceX-Börsengang gelaufen? Und warum ist das Ganze für professionelle Asset Manager eigentlich von so fundamentaler Bedeutung? Wir sprechen drüber in dieser Folge Investments in Zeit.
Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Investments in Zeit. Und dazu begrüße ich bei mir im Studio die Portfolio-Managerin Katharina Raths und DK-Volkswirt Joachim Schallmeier. Hallo, schön, dass ihr beide da seid.
Hallo Dirk, ich freue mich sehr auf dieses aktuelle Thema.
Spannendes Thema, hallo zusammen.
Fangen wir doch mal ganz vorne an, Katharina, vielleicht zuerst mal das IPO, das Initial Public Offering, heißt es auf Englisch, auf Deutsch sagt man ganz schnöde dazu Börsengang. Das ist die erstmalige Notierung eines Unternehmens an der Börse. Nimm uns da doch mal mit, was passiert denn da eigentlich konkret auf Seite des Unternehmens, auf der einen Seite vielleicht und auch auf der Investorenseite?
Auf der Seite des Unternehmens wird zuerst ein Team zusammengestellt. Dieses Team begleitet und strukturiert den IPO und besteht in der Regel aus Banken, Rechtsberatern und anderen Dienstleistern. Es wird eine Equity Story zusammengestellt, die den Investoren präsentiert wird. Darin werden unter anderem die Alleinstellungsmerkmale, die Treiber für weiteres Wachstum und vor allen Dingen die Kapitalverwendung erläutert. Darüber hinaus gibt es ein Prospekt mit detaillierten und auch rechtsverbindlichen Finanzkennzahlen und Risikofaktoren. In der zweiten Hälfte des IPO-Prozesses geht es dann darum, das Management zu treffen. Das heißt, das Management des Unternehmens hat die Möglichkeit, in den großen Finanzmetropolen wie New York, Paris, London und Frankfurt potenzielle Investoren zu treffen und kritische Themen mit ihnen zu diskutieren. Und im letzten Schritt kommt es dann zur Zeichnungsphase. Das heißt, die Kauforders werden gesammelt und der Preis meist mittels einer Abwägung von Nachfrage und Angebot bestimmt. Und anhand dieser kurzen Beschreibung kann man schon erahnen, wie aufwendig und kostspielig ein solcher IPO und Börsengang ist. Und warum machen es Unternehmen trotzdem? Weil es eine sehr gute Möglichkeit ist, neues Kapital zu beschaffen, aber auch Geschäftsbeziehungen und die Sichtbarkeit zu stärken. Das neue Kapital kann dann verwendet werden für weitere Wachstumsimpulse oder auch den Schuldenabbau. Und die Professionalität, die mit einem solchen IPO einhergeht, stärkt auch gleichzeitig das Vertrauen in das Unternehmen und damit wiederum die Geschäftsbeziehungen zu Kunden, Lieferanten und auch Banken. Aber auch andere Bereiche wie die der Personalbeschaffung profitieren von dieser höheren Sichtbarkeit, die mit einem IPO einhergehen.
Und wenn wir jetzt mal auf die Investorenseite schauen, wie sieht es denn da aus? Wie geht ihr dann an diese IPOs ran?
Auf der Investorenseite muss zwischen institutionellen Anlegern und Privatanlegern unterschieden werden. Viele Emissionen richten sich nämlich primär an institutionelle Anleger. Das heißt, die Privatanleger können erst im Sekundärmarkt partizipieren. Das heißt, die Aktie des neu gelisteten Unternehmens erst kaufen, nachdem die erste Kursfeststellung am Markt passiert ist. Was ist denn dann die Aufgabe der institutionellen Anleger, wie wir es sind? Unsere Aufgabe ist es, die Chancen und Risiken zu analysieren und abzuwägen. Mit Chancen meine ich insbesondere die, dass der Markt einfach unterschätzt, wie groß die zukünftige Wertentwicklung sein kann, weil man das Unternehmen erst seit kurzem kennt. Gleichzeitig ist es aber auch ein großes Risiko, weil das Unternehmen, was an die Börse geht, sich meist nur so 1 bis 2 Jahre rückwirkend in die Bücher schauen lässt.
Ist auf jeden Fall ein ziemlich komplexer Prozess, so wie es sich anhört und mit ziemlich viel Aufwand verbunden, sowohl auf der Unternehmensseite als auch bei den Investorinnen und Investoren. Wie ist das denn generell so volkswirtschaftlich gesehen, Joachim? Gibt es da irgendwie Phasen in der wirtschaftlichen Entwicklung, wo man sagen kann, ja, da gibt es vielleicht IPOs häufiger als in anderen Phasen oder kann man das gar nicht so genau abschichten, dass man sagt, naja, in Boomphasen hat man natürlich mehr IPOs als in Rezessionsphasen, so würde ich es jetzt mal so ein bisschen laienhaft vielleicht vermuten.
Ja, genau so ist es auch, Dirk. Also natürlich, wenn die Börsen boomen, dann kommen natürlich mehr Unternehmen an die Börse, dann ist die Aufnahmebereitschaft höher, dann ist natürlich eher die Euphorie vielleicht auch da ein Stück weit, als wenn wir natürlich wirtschaftlich schwierige Phasen haben, als wenn wir vom Gesamtmarkt her einfach ein schwieriges Umfeld haben. Und wenn wir uns mal das Aktienmarktumfeld die letzten Jahre anschauen, dann haben wir natürlich ein hervorragendes Aktienmarktumfeld. Also allein die US-Börsen, die ziehen ja wirklich auch davon, international gesehen, der breite S&P 500 Index, der hat sich die letzten 5 Jahre ungefähr verdoppelt. Ja. Das ist was so ein Index normalerweise alle 10 Jahre macht. Also da sehen wir schon, wir sind wirklich in einer starken Aufwärtsbewegung aktuell drin. Und deswegen ist es eigentlich erstaunlich, dass bislang eher wenig IPOs kamen. Also SpaceX ist natürlich jetzt so ein erster großer Hingucker, aber man hätte schon erwarten können, dass eigentlich viel mehr IPOs so die letzten Jahre den Weg aufs Börsenparkett gefunden haben. Es liegt sicherlich auch daran, dass natürlich viel länger in privater Hand bleibt. Ja, Private Equity spielt heute eine viel größere Rolle als früher. Und deswegen kann man ganz klar sagen, ja, es gibt Phasen, in denen sind einfach IPOs, in denen sind diese ganzen Neuemissionen einfach viel größer, gibt es viel mehr davon. Und das ist natürlich in so einer Phase wie aktuell, ist es eigentlich schon überfällig, kann man sagen.
Ja, du hast jetzt schon den Elefant im Raum angesprochen, im wahrsten Sinne des Wortes. SpaceX, einer der größten Börsengänge, wenn nicht sogar der größte, den es jemals gab. Da ist ja eine Menge passiert jetzt im Markt, weil alle waren jetzt ganz gehypt auf diesen Börsengang. Warum war das so interessant und wie ist der denn eigentlich jetzt gelaufen, wenn man so mal von der Marktseite drauf guckt?
Also das ist natürlich so gehypt worden, weil ich meine, was gibt's Interessanteres als das Weltall, ja? Und ich meine, die ganzen Themen, die unter SpaceX subsumiert sind, ob es KI-Themen sind, ob es natürlich die ganze Satellitentechnik ist oder die Raumfahrt, das sind natürlich hochinteressante Themen und sowas bietet sich natürlich an. Das sind natürlich Storys, die faszinieren und wo auch einfach eine Bewertung am Ende des Tages schwerfällt. Und das man blickt natürlich auch deswegen drauf, weil es einfach mal ein riesiger Börsengang ist. Von der Marktkapitalisierung her, was da an den Markt gekommen sind, sind ja allerdings wirklich nur ganz Kleinigkeiten. Also vom Free Float her ist das nicht viel und deswegen ist es aus Marktsicht ziemlich gut gelaufen. Vor allen Dingen für den Emittenten ist es gut gelaufen, denn der hat reichlich erstmal Geld eingesammelt, wobei eben gar nicht so viel, weil so viel hat er nicht am Markt gebracht, aber er hat jetzt eine hochbewertete Währung, sprich eine Aktie. Und mit dieser Papierwährung kann man natürlich auf Einkaufstour gehen und das hat er ja auch gleich gemacht. Also SpaceX keine paar Tage an der Börse schon Übernahme von Cursor, 60 Milliarden ja, in Papier gezahlt mit jetzt eben einer Aktie, die man am Markt gebracht hat. Und deswegen ist es natürlich wirklich so ein wichtiger Börsengang. Also aus Emittentensicht alles richtig gemacht, würde ich sagen. Schöne Story, viel Aufmerksamkeit generiert. Hohe Bewertungen erzielt, gleichzeitig nicht viel an den Markt gebracht und der Aktienkurs im Nachgang ist jetzt ja auch nicht allzu schlecht gelaufen, zumindest mal in den ersten Handelstagen. Jetzt muss man mal abwarten, wie es dann weitergeht.
Ja, du guckst jetzt recht analytisch da drauf, so ein bisschen aus dem Helikopter auf das große Ganze. Wie schaust du denn als Portfoliomanagerin da drauf? Wie bewertest du denn diesen Börsengang? Ist der tatsächlich so wichtig, so interessant für euch auch?
Ja, wir sehen es etwas differenzierter. SpaceX hatte einen sehr erfolgreichen Börsengang, aber aus unserer Sicht ist der auch insbesondere über den hohen Nachfrageüberhang, auf den Joachim schon kurz zu sprechen gekommen ist, zurückzuführen. Denn für SpaceX wurden 2 Dinge angepasst. Erst einmal gab es eine beschleunigte Aufnahme in einschlägiger Aktienindizes und das zweite ist das, dass die Indexgewichtung angepasst wurde und zwar die Indexgewichtung im Nasdaq und beides hat unserer Meinung nach die Nachfrage stark befeuert. Auf der Gegenseite stehen und standen in den ersten Monaten auch kaum größere Verkaufsblöcke. Mitarbeiter und andere, ja sagen wir mal Bestandsaktionäre, haben nämlich Sperrfristen für mögliche Verkäufe in ihren Aktienpaketen und die können erst schrittweise ab August, September verkaufen.
Ja, das heißt, sie können dann zu dem Zeitpunkt im August, September auch erst von den möglichen Kurssteigerungen, die ihre Papiere erfahren haben, profitieren. Das bringt mich nochmal zu der Frage, Joachim, warum ist dieser Mega-Börsengang und die gesamte Diskussion denn eigentlich so spannend für Asset Manager? Man könnte ja auch als Asset Manager eigentlich sagen, naja, ich finde die Aktie ist jetzt zu teuer, wir halten mal die Füße still, wir gehen da erstmal nicht rein und ignorieren das alles erstmal.
Ja, das kann man als aktiver Mensch ja natürlich so machen. Man muss es sogar so machen. Das ist ja genau unsere Aufgabe. Aber Katharina hat es schon angedeutet, das sind natürlich mehrere Dimensionen, die es da zu berücksichtigen gilt. Und ich würde mal sagen, zwei Dimensionen sind ganz wichtig. Das eine ist so diese Markttechnik, die man halt hat. Also jetzt nicht im Sinne von Charttechnik, sondern wirklich Markttechnik. Was Katharina sagte, man hat da plötzlich ein IPO und das kommt in neue Indizes rein. Ja, man hat ja Indexregeln sogar verändert dafür. Das kann man dann natürlich nicht außer Acht lassen, sondern man weiß dann ja, okay, dann kommt passives Volumen, die müssen einfach da rein investieren. Wenn man da eine Analyse hat, dann kann das ja auch kurstreibend sein. Das hat erstmal überhaupt nichts mit fundamentalen Einschätzungen vom Marktwert, vom Börsenwert, vom inhaltlichen Wert zu tun, dieser Aktie, sondern es ist einfach eine Einschätzung darüber, okay, wie viele müssen jetzt eigentlich einfach nur kaufen, weil wir es abbilden wollen, weil es in Indizes drin ist und in unseren Benchmarks dann und so weiter. Und das Zweite, und da kommen wir dann als fundamentaler Aktienmanager natürlich ins Spiel, ist, okay, wie bewerte ich diese Aktie eigentlich fundamental? Und da habe ich natürlich einen riesigen Spielraum, denn in den Geschäftsbereichen muss ich halt Zukunftsannahmen treffen, ja, und zwar sehr weit in die Zukunft reinreichend und das auf den heutigen Tag runterdiskontieren. Und damit bekomme ich natürlich eine riesige Bewertungsspannbreite. Aber gerade da liegt dann eben auch sozusagen der Vorteil im aktiven Management, dass ich zum einen diese Markttechniken abpassen kann, sage, okay, ich bin vielleicht jetzt erstmal mit dabei, weil ich weiß, da kommt ziemlich viel Nachfrage über passive Instrumente. Aber dann verabschiede ich mich auch mal wieder aus so einer Aktie und sage, nee, fundamental ist mir das eigentlich alles viel zu teuer. Und das ist ja auch so, die Aktie ist extrem teuer, in dem Sinne, dass extrem viel Zukunftsfantasie heute schon in den Börsenwert drin steckt. Und das öffnet natürlich auch das Potenzial, dass da mal Enttäuschungen zwischenzeitlich drin sind. Und das ist dann was man als aktiver Manager natürlich dann eben auch aktiv managen kann.
Ja, solche großen medial begleiteten Börsengänge, es war ja tatsächlich an vielen Orten auch darüber zu lesen und zu hören, die sind aber trotzdem ja auch kein Garant für Erfolg. Denn wenn wir mal zurückdenken, so im Vierteljahrhundert etwa, ein bisschen mehr sogar, der große Internet- und Technologieboom Ende der 90er, Anfang der 2000er, der ist ja erstmal nicht so gut aus dem Quark gekommen. Wenn man jetzt aber zurückguckt, da muss man sagen, naja, viele Unternehmen, wo es damals hieß, naja, die haben keine Zukunft, Amazon und Co., sind jetzt die großen Global Player, die da rausgekommen sind. Trotzdem, diese Dotcom-Blase aus den 2000ern, die schwebt ja immer noch so ein bisschen über uns, auch beim Thema KI beispielsweise. Ist das ein Thema, was auch jetzt wieder passieren kann, wo man sagen kann, naja, da könnte schon irgendwas mal irgendwann sich Erleichterung verschaffen am Markt, wie man so schön sagt?
Ja, also es gibt schon Parallelen, aber es gibt eben auch ganz, ganz große Unterschiede zum Jahr 2000. Und der wichtigste, den man wirklich nennen muss, ist, wir haben es heute mit großen, profitablen Unternehmen zu tun. Also im Jahr 2000 war viel Zukunftsfantasie, was da an der Börse gehandelt wurde, in dem Sinne, dass Wachstumserwartungen gehandelt wurden, aber keine wirklichen Gewinne. Heute haben wir es sehr zu tun mit einer exorbitanten Gewinnentwicklung der Unternehmen. Ich hatte vorhin gesagt, dass sich die Kurse der US-Unternehmen in den letzten 5 Jahren verdoppelt haben, ja, aber auch die Unternehmensgewinne, ja, dieser Unternehmen hat sich auch verdoppelt. Also es ist nicht so, dass da im luftleeren Raum agiert wird. Und deswegen haben wir da wirklich deutliche Unterschiede zum Jahr 2000, dass wir natürlich innerhalb des Marktes sehr große Sektorrotationen haben und sehr große Anpassungsprozesse, das sehen wir jetzt ja auch. Also wir haben ja zunächst mal diese großen Technologie- und Plattformunternehmen gehabt, ja, das ging dann über in die KI-Thematik und jetzt wird es erweitert noch um die Halbleiter-Thematiken und dann kommt sozusagen das Zusammenspiel aus Halbleiter-KI und Robotik dann. Also wir haben eine große neue technologische Welle und im Zuge dessen wird man sicherlich auch die eine oder andere Übertreibung sehen, gar keine Frage, aber wir haben ja jetzt schon innerhalb dieser verschiedenen Themenkomplexe ganz viel Neubewertung gehabt und zugrunde liegend haben wir halt einfach wirklich eine extrem gute Gewinndynamik. Also ich darf daran erinnern, dass die S&P 500 Unternehmen in diesem Jahr über 3.000 Milliarden US-Dollar verdienen werden, also Unternehmensgewinn erwirtschaften werden. Und allein so die Gruppe der 10 Größten, die haben Investitionsmöglichkeiten von 1.000 Milliarden US-Dollar in diesem Jahr. Jetzt kann man natürlich ein Fragezeichen dahinter machen, ob das alles wirklich profitabel mal sein wird. Aber zunächst mal werden diese hohen Summen investiert. Und deswegen sind die Unterschiede zum Jahr 2000 schon eklatant groß. Und auch wirklich herauszustellen, muss man einfach sagen. Es ist ein ganz anderer Zyklus, weil er einfach auf einer unglaublichen und einzigartigen, auf einem einzigartigen Gewinnzyklus eben auch passiert.
Und trotzdem gibt es ein paar Besonderheiten, auch was die Indizes angeht, weil SpaceX ist ja auch gar nicht in allen Indizes sofort vertreten. Zumindest einer fällt raus. Und es gibt noch einen ganz spannenden Fakt, auch was das Thema ETFs angeht. Denn die ETFs sind zunächst, muss man sagen, erstmal bei dem Börsengang nicht dabei. Die aktiven Fondsmanagerinnen und Fondsmanager allerdings, die können schon investieren. Das ist ja auch ein ganz spannender Punkt, den man vielleicht nicht immer so auf dem Schirm hat. Man denkt, naja, da ist jetzt so ein großes Unternehmen, dann ist das jetzt überall drin. Das ist aber nicht so, oder Katharina?
Genau richtig, Dirk. Wir als Portfolio-Manager, als aktive Portfolio-Manager können direkt beim Börsengang mitmachen und damit von Anfang an der Wertentwicklung des Unternehmens partizipieren. ETFs hingegen können erst investieren, wenn der Titel auch in den Index aufgenommen wird. SpaceX war jetzt hier die Ausnahme. Insgesamt haben wir aus meiner Sicht aber zwei Vorteile bei IPOs. Der ist auf der einen Seite der, dass wir die Möglichkeit haben, das Unternehmen im IPO-Prozess kennenzulernen, kritische Themen zu diskutieren, unsere Bewertungsvorstellungen auch mit dem Unternehmen zu teilen und damit auch maßgeblich zur Preisfindung beitragen. Und nach dem IPO können wir unsere Positionierung dynamisch steuern. Wie eben schon angesprochen, wir können Gewinne realisieren, teilweise, ganz, oder wir können auch entscheiden, die Position komplett zu verkaufen. Und meines Erachtens ist diese dynamische Steuerung gerade in Zeiten einer hohen Marktvolatilität, wie wir sie auch aktuell haben, ein sehr großer Vorteil. Und diesen Vorteil hat man nur als aktiver Portfolio-Manager und als aktiven Fonds, in dem man investiert.
Dann lass uns doch zum Abschluss nochmal drüber sprechen, wie ihr diese Mega-IPO-Welle bewertet. Wie schaut ihr denn so drauf? Was bedeutet das denn für Anlegerinnen und Anleger? Werden wir jetzt noch mehr solche Mega-Börsengänge sehen oder werden das jetzt tatsächlich so einzelne Leuchttürme und ansonsten haben wir weiterhin so kleinere IPOs? Joachim, wie schaust du drauf auf die aktuelle Welle?
Ja, also wenn man von Welle sprechen will, dann muss man wirklich sagen, es ist wirklich der absolute Anfang einer Welle. Denn bislang, wir hatten drüber gesprochen, haben wir wirklich noch keinen richtigen IPO-Zyklus gehabt. Im Gegenteil, das ist ja wirklich eher enttäuschend, was angesichts der Marktentwicklung an Neuemissionen kam. Also wir stehen da am Anfang wirklich von der Welle. Da haben sie schon ein paar eingereiht, ja, OpenAI, mal schauen, vielleicht auch erst im nächsten Jahr, Anthropic vielleicht ein bisschen früher, also von den bekannten Großen, da kommen sicherlich ein paar. Was wir bräuchten, wäre, dass wirklich die Neuemissionstätigkeit in der Breite auch mal zunimmt. Also spannend wird es ja wirklich auch für diese ganze KI-Thematik. Wenn sich jetzt mal Geschäftsmodelle herausschälen, die dann auch wirklich produktiv und gewinnbringend überhaupt die KI einsetzen. Ja, bislang haben wir es ja einfach mit einem riesigen Investitionsboom zu tun. Ja, wir haben also diese Technologie-Plattformunternehmen, die unglaubliche Gewinne erzielen, unglaubliche Cashflows und einfach unglaublich viel investieren können. So. Und jetzt kommt ja erst eigentlich diese nächste spannende Phase auch für die Aktienmärkte, wo sich dann ganz viele Geschäftsmodelle darauf aufbauend entwickelt werden. Und da entsteht eigentlich eine große Chance auch für den IPO-Markt, weil dann natürlich neue Geschäftsmodelle auch Kapital am Markt suchen werden und dann eben auch den Weg an den öffentlichen Kapitalmarkt finden und eben nicht nur in privaten Händen verbleiben. Also von daher, ich sehe es positiv. Ich würde sagen, wir sind da wirklich erst am Anfang. Ich sehe das überhaupt nicht kritisch. Das Entscheidende ist, dass wir spannende Geschäftsmodelle bekommen, an denen wir dann auch als öffentliche Investoren am öffentlichen Markt partizipieren können und eben endlich auch mal den Schritt wieder haben, wie wir es eigentlich in den 2000er Jahren und danach hatten, dass Unternehmen nicht zu lange privat gehalten werden, sondern auch wirklich ein bisschen mehr Musik wieder in den gelisteten öffentlichen Aktienmarkt reinkommt.
Katharina, wie schaust du drauf als Portfoliomanagerin?
Sehr ähnlich. Es gilt, die Spreu vom Weizen zu trennen, zu analysieren, welche Unternehmensmodelle sind wirklich fundamental durch eine sehr gute Gewinnentwicklung, durch eine sehr gute Free Cashflow Entwicklung getrieben und wo greift vielleicht eher das Sentiment und da dann einen kühlen Kopf zu bewahren. Das Ganze ist natürlich en Detail recht komplex und deswegen ist meine Empfehlung für Privatanleger in einer solchen Marktphase lieber die Finger wegzulassen von doch riskanteren Einzeltiteln und eher in einen breit gestreuten, aktiven Fonds zu investieren. Denn dann kann man von der Expertise von erfahrenen Portfoliomanagern profitieren. Man kann davon profitieren, dass man direkt durch die Fondsinvestition ein hohes Maß an Diversifikation hat und gleichzeitig an der breiten Entwicklung des Marktes teilhaben.
Mhm. Ja, kühlen Kopf bewahren, das passt auch so ein bisschen zum Wetter gerade. Wir nehmen hier während einer sehr großen Hitzeperiode auf, die ich so noch nicht erlebt habe. Vielen Dank an euch, dass ihr hier eure Expertise mit uns geteilt habt und uns spannende Einblicke gegeben habt. Und ja, wer weiß, vielleicht sehen wir uns mal wieder. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank. Und an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Einschalten. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen, dann abonnieren Sie uns doch gerne und wir hören uns dann vielleicht wieder bei einer der nächsten Folgen Mikro trifft Makro. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss.
Mikro trifft Makro ist ein Podcast der DK Bank. Weitere Informationen zur DK Bank finden Sie unter www.dk.de/dk-gruppe.